Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung? Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um?
Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
Und ich bin Bettina Hündemann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls in der Schulentwicklungsberatung tätig.
Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns Schulentwicklern. Letztes Mal haben wir es im Grunde schon angedeutet, was wir heute machen werden. Und wir machen es heute. Es geht um die Fachkonferenzen. Und ja, wie Sie oft bezeichnet werden, die schlafenden Riesen der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Wir haben über das Sitzungsmanagement letztes Mal gesprochen und das kommt natürlich heute auch noch mal so ein bisschen vor, weil natürlich ist das ein Sitzungsformat, die Fachkonferenz, aber vor allem ist es ein Gremium mit einer ja sehr großen Strahlkraft, wenn sie denn genutzt wird, und ein ganz wichtiger Multiplikator an Schule. Vielleicht, um mal so ein bisschen mit den Begriffen anzufangen, lieber David, es gibt Fachschaftssitzungen und es gibt Fachkonferenzen. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also in der Fachschaft oder die Fachschaften bilden sich aus den Kolleginnen und Kollegen, die ein bestimmtes Fach unterrichten und oder es studiert haben. Also zumindest in NRW steht halt im Schulgesetz auch ganz klar, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ein Fach gerade unterrichten, auch Teil der Fachschaft sind. Wenn wir von der Fachkonferenz reden, erweitert sich das Ganze eben zu einem wirklichen, ja auch wieder Mitwirkungsgremium oder zumindest einem, wenn man so will, Gremium, das Transparenz gegenüber Eltern und Schülern über die Lerninhalte und Methoden der Fächer herstellt, weil dann eben zu den Fachschaften, also den Kolleginnen und Kollegen, noch Eltern- und Schülervertreter mit dazukommen, die mit beratender Stimme an Sitzungen teilnehmen können. Naja, auch da sieht man wieder, ne, die urdemokratische Organisationsform der Schulen, zumindest wie sie offiziell angedacht ist.
Demokratisch, es ist ein Mitwirkungsgremium. In NRW ist das per Erlass geregelt, was die Aufgaben sind. Zu den Aufgaben, ja, da gehören Rechte dazu, da gehören aber auch Pflichten dazu. Wir machen es mal von der attraktiven Seite. Was sind so die Rechte von Fachkonferenzen an Schulen?
Also die Fachkonferenzen legen fest, die grundsätzliche Ausgestaltung und die paradigmatischen Entscheidungen für den Unterricht, ne, die schlagen Lehrwerke vor, die dann, ne, zum Beispiel in NRW geht es dann nochmal durch die Schulkonferenz, wenn ein neues Lehrwerk eingeführt wird, aber die Fachkonferenz schlägt das vor. Die Fachkonferenz einigt sich auf ein schulinternes Curriculum, das heißt, sie übersetzt die offiziell geltenden Lehrpläne der Schulministerien, der Bildungsministerien der Länder und konkretisiert das halt für die konkrete schulische Situation. Insofern ist das Recht oder sagen wir vielleicht auch der Auftrag der Fachkonferenzen, einen verbindlichen Rahmen zu schaffen, was guten Unterricht in einem Fach an einer Schule definiert, wie Leistungsbeurteilung und Bewertung in dem Fach abläuft, um so auch eine Vergleichbarkeit und auch Qualitätsstandards zu schaffen in den Fächern, die halt schon ein gutes Stück weit unabhängig sein sollten vom persönlichen Spleen der Lernperson. Lehrperson, Entschuldigung.
Wie sieht's mit der Unterrichtsverteilung aus? Hat sie da beratende Funktion?
Was meinst du jetzt mit Unterrichtsverteilung? Naja, welche Kollegen in welchen
Jahrgängen?
Ja, also soweit ich weiß, hat sie da durchaus, sie hat kein Vetorecht, aber sie kann durchaus ihre Perspektive darauf abgeben.
Ja, ist immer so die Frage, will man das oder zettelt man da etwas Größeres an, muss man wahrscheinlich auch abwägen, inwieweit man da die Fachkonferenzvorsitzenden zu Rate zieht.
Ist, glaube ich, halt eben auch immer so ein bisschen der Fallstrick zu gucken, dass die Fachkonferenzen nicht am Ende zu so einem Vehikel von so fachlicher Kleinstaaterei werden, wo dann jede Fachkonferenz versucht, ihre Interessen durchzudrücken und am Ende für die Schule als Ganzes auch nichts Gutes rauskommt. Da ist es dann vielleicht auch wirklich einfach manchmal an der übergeordneten Ebene, zum Beispiel dann, ne, an großen Schulen klassisch stellvertretender Schulleiter und einem Orga-Team, das eine Stundenplanung und Unterrichtsverteilung macht, zu gucken, okay, wie stellt sich das denn in der Gesamtlage dar? Aber natürlich, ne, im Sinne von repräsentativer Demokratie haben die Fachschaften dann erstmal schon den Auftrag, für die Interessen des jeweiligen Faches einzutreten. Und da dann auch eine Position, zum Beispiel, ne, kenne ich so aus vielen Schulen, dass gesagt wird, ab einer bestimmten Jahrgangsstufe sagen wir, dass bitte kein fachfremder Unterricht mehr erteilt wird.
Fortbildungsbedarf können Fachschaften auch erheben. Da haben sie ja auch einen großen Hebel, um ihre Unterrichtsentwicklung weiterzubringen.
Ja, letzten Endes kann man ja sagen, wenn man das mal so auf ein paar Kernpunkte runterbrechen will. Fachkonferenzen, Fachschaften unterstützen, beraten, entscheiden, gestalten und entwickeln alle Bereiche, die mit der fachlichen Qualität des Unterrichts zu tun haben. Und das ist ja ganz viel, ne? Von den Punkten, wie wir gesagt haben, Lehrwerk, Leistungsbewertung, schulinternes Curriculum, Unterrichtsversorgung, Personalausstattung. Und sie sind da, glaube ich, eben auch, ja, vielleicht ein ganz guter Seismograf an der einen oder anderen Stelle für die Schulleitung, wenn an irgendeiner Stelle was, ja, sagen wir mal, eine schlechte Richtung läuft oder gesagt wird, ja, bestimmte Vorstellungen lassen sich halt einfach nicht umsetzen. Manchmal werden sie vielleicht sogar auch ein bisschen ein politisches Instrument. Also ich denke jetzt gerade aktuell an einen Fall, der mich in NRW auch ein bisschen beschäftigt, dass von den Pflichtlektüren, die im Deutsch fürs Abitur gelesen werden sollen, da zwei Werke sind, wo sehr explizite sexuelle Gewaltdarstellungen auftauchen, wo, finde ich, zu Recht gesagt wird, das ist sehr schwierig, sowas als Pflichtlektüre fürs Abitur vorzugeben, weil das natürlich auch von Menschen gelesen werden muss, die solche Erfahrungen gemacht haben und das zu Retraumatisierung führen kann. Und wo ich dann auch sagen würde, an der Stelle kriegt eine Fachschaft Deutsch nochmal ein ganz anderes politisches und vielleicht auch sogar moralisches Gewicht, nochmal zu sagen, liebe Leute, das geht nicht. Das mag ja interessante Literatur sein, die ich vielleicht auch lese, gerne interessiert lese, aber das kann man niemandem verpflichtend geben. Und wenn wir dann an andere Fachschaften denken, wie Sozialwissenschaften, Geografie, wird das durchaus auch mal politisch in Schule, denke ich. Und würde ich sagen, da sind auch dann die Fachschaften in der BÜT da tatsächlich ja einen guten Umgang mit zu finden.
Ich merke gerade, dass dass Rechte und Pflichten ziemlich oft einhergehen, beziehungsweise eine Frage der Perspektive ist. Sie können da mitgestalten, mag für manche auch schon wieder eine Pflicht sein, denn dieses Mitgestalten, sich darüber austauschen, Unterrichtsentwicklung nach vorne bringen, bedeutet natürlich auch, dass man sich regelmäßig trifft. Und ich weiß, ja, und
dass man verbindliche Absprachen trifft. Ne?
Verbindliche Absprachen, ja. Und das muss tatsächlich außerhalb des Unterrichts sein.
Genau. Ja, außerhalb der Unterrichtszeit. Und man kommt natürlich auch wieder an die Stelle, ne, wo dann immer wieder gerne die oft zitierte pädagogische Freiheit ins Feld geführt wird. Ich lasse mir doch nicht in meinen Unterricht reinreden. Ja. Und da muss man einfach sagen, es ist halt einfach auch eine Fehleinschätzung. Ne? Also die Fachkonferenzen und letzten Endes auch die Lehrerkonferenz legen die Richtlinien des Unterrichts fest und nicht der einzelne Kollege, und die Fachkonferenzen und Fachschaften haben halt einfach den ganz klaren Auftrag und damit auch die Pflicht, eine Vergleichbarkeit der Unterrichtsqualität, der Unterrichtsinhalte und ein Stück weit auch der Art und Weise, wie Unterricht erteilt wird, zwischen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen herzustellen. Und da kann keiner sagen, finde ich doof, mache ich nicht.
Nee, also es ist eine dienstliche Aufgabe, die einfach zum Beruf dazugehört, ganz genau. Es muss auch ein Vorsitz gewählt werden. Gibt es da Vorgaben oder ist es wert, ich sage jetzt mal wieder böse, wer nicht schnell genug weggeguckt hat?
Ich glaube, also in NRW, so höre und erlebe ich, ist es tatsächlich eher ein relativ unbeliebtes Amt, was wieder mal eines der Ämter vergeben wird, so nach dem Motto, jeder muss es mal machen, rotierend. Ich glaube, das ist nicht sehr smart. Also das ist, ne, wie wir ja schon in vielen anderen Folgen auch gesagt haben, sollte man tatsächlich vielleicht nach Qualitäten von Leuten gucken, die man mit Aufgaben betraut. Und tatsächlich dann hier gucken, wer hat eine fachliche Affinität? Wem macht das Spaß, sich für als, ich sag jetzt mal ein bisschen plakativ, Anwalt des Faches einzubringen? Und vielleicht auch als Moderator unter den Kolleginnen und Kollegen, um eine gemeinsame Synthese herzustellen, wie wir das Fach an unserer Schule repräsentieren wollen. Ich glaube, es ist aber eher der seltene Fall, dass so der Fachschaftsvorsitz wirklich gewählt wird und vielleicht auch auf eine längere Dauer, um stringente Entwicklungsprozesse über mehrere Jahre zu begleiten, weil wir alle wissen, dass es so lange braucht. Sondern es ist eher wieder so ein bisschen, jeder muss es mal machen und nach einem Jahr rotiert man, so eine unliebsame Aufgabe.
Auf jeden Fall, weil es eben auch keine festgelegten Voraussetzungen gibt. Also wir, ne, wie letztes Mal beim Sitzungsmanagement, könnten jetzt durchaus, hast du jetzt gerade auch schon gesagt, ein paar Voraussetzungen aufzählen, aber es gibt die ja nicht offiziell.
Nee.
Und das andere, wenn man mal auf die Praxis schaut, ist es ja tatsächlich auch so, und das hat, glaube ich, auch wieder was mit Sitzungsmanagement, mit Vereinbarung was zu tun, aber dass mitunter sehr, sehr viel Arbeit an dieser einen Person, die den Vorsitz hat, hängen bleibt. Weil auch da gibt's, glaube ich, naja, ich weiß nicht, ob es ein wirkliches Missverständnis ist oder auch ein Wunschglaube, aber der Vorsitz ist ja tatsächlich eine Leitungsfunktion und nicht jemand, der die Arbeit macht. Aber
ja, genau.
Meine Erfahrung ist, dass es da, dass da eine ganz große Schieflage ist.
Genau. Leider de facto läuft das oft eben daraus hinaus, ne? Das ist, die Leitung arbeitet dann auch im Wesentlichen Kram ab und irgendwie ist die geheime, ja, ist vielleicht gar nicht so die geheime Vermutung, sondern eher so ein, naja, der hat jetzt halt der hat den schwarzen Peter und der kommt aus der Nummer jetzt nicht raus, weil wenn das Curriculum nicht vorgelegt wird, zu wem latscht der Schulleiter oder die Schulleiterin zu dem? Und deswegen kann der Rest der Fachschaft dann halt sagen, ja, habe Pech gehabt jetzt, ne? Es gibt ja genug Schulen, wo, glaube ich, dann schon ein gewisser Teamgedanke da ist, dass jemand so halt nicht hängen gelassen wird, ne? Nichtsdestotrotz, ein erheblicher Teil der Aufgaben landet dann eben, glaube ich, schon beim Fachschaftsvorsitz. Ja, und ich habe gerade so gedacht, ne, ich bin jetzt 17 Jahre in Schule, ich muss gerade überlegen, ob ich die dritte oder die zweite Curriculumsreform jetzt in meinen Fächern mitgemacht habe. Also die kommen ja immer so in schöner Regelmäßigkeit, so ungefähr die dritte, ne?
Mhm.
In der Oberstufe zumindest, seit Anfang der 2000er. Man muss ja immer sagen, das ist ja der Killer, wenn man den Fachschaftsvorsitz hat, wenn wieder mal die Curriculumsreform kommt. Weil dann hat man dann ja gerade mal ein Jahr oder anderthalb Jahre richtig hart Arbeit. Danach ebbt es wieder so ein bisschen ab. Aber da ist ja richtig, also ein neues Curriculum, was kommt, wirklich ein schulinternes, sinnvolles schulinternes Curriculum zu übersetzen, das ist ja echt Arbeit. Und da auch die Einigungsprozesse wirklich ernsthaft zu moderieren, um gemeinsam als Gruppe von Menschen einen ernsthaften Beschluss zu fassen, dass man sich wirklich gemeinsam daran orientiert, das ist ja schon fast die hohe Kunst der Moderation. Wenn ich, denke ich mal, eine große Fachschaft, Englisch, Deutsch, an einer Schule, ne, wie deiner, ein vierzügiges Gymnasium, dann reden wir ja Englisch 12, 13, 14, 15 Kollegen in der Oberstufe, die sich mit ihren verschiedensten Vorstellungen, wie guter Unterricht aussieht, wo inhaltliche Schwerpunkte gelegt werden sollen, mit welchem roten Faden man die einzelnen Themen durch die Jahrgänge zieht, das ist nicht ohne, den Prozess sauber zu moderieren. Aber wird immer einfach so vorausgesetzt, dass das jeder könnte bei Fachschaftsarbeit. Ist ja eigentlich auch irgendwie seltsam, oder?
Ja, vor allem bei so großen Fächern, die wirklich in allen Jahrgängen unterrichtet werden, muss es ja auch Anschluss geben. Also es ist natürlich, so große Fachschaften teilen sich ja meistens bei der Arbeit dann auf, was ja auch sinnvoll ist, sonst wenn man an Jahrgangsteams zusammenarbeitet, dass man überhaupt eine arbeitsfähige Gruppe ist. Aber letztendlich muss man natürlich auch die Übergänge wieder mit beachten. Das heißt, man muss ja auch untereinander wieder ins Gespräch kommen, um ein Curriculum auch aufeinander aufbauend zu konzipieren. Also das ist schon eine knackige Sache, das stimmt, ja.
Ja, definitiv. Und ich glaube, deswegen kommt den Fachkonferenzen oder Fachschaften eben so eine entscheidende Rolle gerade in der Unterrichtsentwicklung zu, weil damit ein stringenter Lernprozess über die Jahre für die Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist, bedarf es eben einer klaren, transparenten und durchdachten Form, wie Lernprozesse angebahnt werden über die Jahre hinweg. Und da sind die Fachschaften der Akteur, der das macht. Klammer auf, machen sollte, Klammer zu, Fragezeichen vielleicht manchmal. Ist vielleicht manchmal tatsächlich eine normative Aussage als eine faktische, ne?
Curriculum haben wir jetzt gesagt, du hast vorhin gesagt, es geht auch da um Entscheidungen. Welches Lehrbuch schaffen wir an? Ja, was wird da noch so an Themen abgegrast in so einer Fachschaft? Also Beispiel in Themen, Exkursionen, können wir die gemeinsam planen?
Da habe ich
planen,
jetzt auch gerade direkt.
Ne, sowas, außerschulische Lernorte. Gibt es noch was anderes, woran du denkst?
Ja, also die ganzen Sachen, die sagen wir mal jetzt aus dem, ich sag mal in Anführungszeichen, aus dem normalen Unterricht hinausgehen. Ich habe auch direkt an Exkursionen gedacht, ich habe an Projekte gedacht. Und ich glaube, auch da kann man die Qualität für die Bildung aller Lernenden wirklich heben, wenn die Fachschaften Vereinbarungen treffen. Dass es halt eben nicht vom Zufall abhängt, ob ich in der Klasse 6 ins Neandertal-Museum fahre, sondern dass alle Klassen 6 ins Neandertal-Museum fahren und das unterrichtlich dann nochmal aufgearbeitet wird. Dass alle Jahrgänge oder alle Schülerinnen und Schüler, die Erdkunde im 11. Jahrgang haben, im Braunkohletagebau fahren und sich dann damit beschäftigen, wo das eben nicht davon abhängt, ob ich den einen Lehrer habe und der nächste Lehrer fährt nicht, sondern das ist halt eben, also das ist zumindest aus meiner Perspektive immer ein ganz starker Qualitätsaspekt einer guten Schule und guten Unterrichts, dass es zu einem guten Stück nicht vom Zufall abhängt, ob ich in den Genuss eines Bildungsangebots komme oder eben doch. Und da gehören halt eben Exkursionen, Projekte und bestimmte, sagen wir mal auch, methodisch anspruchsvollere Unterrichtssettings dazu. Dass es eine Vereinbarung gibt, dass zum Beispiel, ne, ich sage jetzt mal in meinen Fächern, in einem bestimmten Jahrgang eine Podiumsdiskussion gemacht wird, dass ein Expertengespräch stattfindet. Und dass es eben nicht nur bei 3 Kollegen passiert, sondern bei allen Kollegen.
Das ist ja auch wieder diese Anschlussfähigkeit gesichert, ne? Also ich muss ja davon ausgehen, dass alle meine Schüler jetzt mit Excel umgehen können oder schon mal Diskussionen durchgeführt haben, konzipiert haben, was auch immer. Genau, ja, auf jeden Fall.
Wenn man jetzt so weiterdenkt, also auch gerade die Rückkopplung an übergeordnetes, überfachliches Lernen, wenn wir an Medienkompetenzrahmen denken, dann haben die Fachkonferenzen und die Fachschaften die ganz, ganz wichtige Aufgabe zu klären, was ist der Beitrag meines Faches, zum Beispiel zum Medienkompetenzrahmen in NRW, für eine ganzheitliche Medienbildung. Und das müssen die Fächer beantworten, weil sonst auch der Digitalisierungsbeauftragte ja überhaupt keine Transparenz darüber hat. Werden die geforderten Kompetenzen für eine Medienbildung oder auch für eine Demokratiebildung oder für andere überfachliche Bereiche, wo werden die bei uns eigentlich erreicht? Und das können nur die Fachkonferenzen beantworten.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil das zeigt auch, dass es durchaus Sinn macht, dass sich die Fachkonferenzvorsitzenden auch nochmal treffen, hin und wieder. Denn gerade wenn es um etwas Überfachliches geht, müssen die ja auch wieder überfachlich zusammenarbeiten. Und also ich glaube, wir hatten das auch schon mal an anderer Stelle, dass es sich immer mal wieder lohnt, mit den Fachkonferenzvorsitzenden zu tagen und sich auszutauschen über Bedarfe, über Unterrichtsentwicklung in den einzelnen Fächern, dass jeder auch so ein bisschen Bescheid weiß. Und beispielsweise auch, wenn man einen pädagogischen Tag plant, wo Fachschaften tagen, wo sie zu einem Gebiet arbeiten sollen, dass man mit denen zum Beispiel auch die Arbeitsaufträge klärt, damit die genau wissen, was ist eigentlich Ziel, was ist Zweck, was machen wir, was soll am Ende rauskommen. Da sind wir auch wieder beim Sitzungsmanagement. Wenn man das so vorentlastet und mit den Köpfen der einzelnen Fachschaften im Gespräch bleibt, dann schafft man da auch ganz viel an Schulweiterentwicklung.
Ja, das glaube ich auch. Und es hat ja ein bisschen auch wieder diesen didaktischen Doppeldeckercharakter, ne? Dass die dann auch erleben, wie eine Form der konzeptionellen Entwicklung mit einer Gruppe von Menschen geschieht und das dann ihrerseits auch bei sich in der Fachschaft noch auf einer anderen Ebene weiterbringen können. Und sie werden ja auch damit ein Stück weit funktional, ich sag mal, intronisiert. Sie kriegen nochmal einen klareren Rollenhut auf, dass sie diesen Job haben. Und jetzt mal angenommen, so eine Sitzung mit den Fachkonferenzvorsitzenden, den FAKOFOs, findet regelmäßig einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr statt. Und jetzt mal ganz verrückt gedacht, die moderiert der Schulleiter oder die Schulleiterin und gibt dem Ganzen dadurch die Bedeutung, dann wird ein Schuh draus. Ja, und dann wacht der Riese vielleicht sogar ein bisschen auf.
Bedeutung geben, Beachtung geben, Wertschätzung ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges. Was sind so deine Erfahrungen? Also Fachkonferenzen gibt es, es muss ein Vorsitz gewählt werden. Gibt es da irgendwie Anreize, Entlastung, keine Ahnung, an Schulen? Kennst du das?
Also hier in NRW habe ich es noch nie gehört. Also ich habe wiederholt von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Süden Deutschlands gearbeitet haben, in Bayern oder Baden-Württemberg, dass da eben der Fachschaftsvorsitz oft mit einem Beförderungsamt verbunden ist, zumindest jetzt an großen Schulen, die Funktionsstellen haben, und da dann eben das nicht so rotiert, sondern jemand das als ein Beförderungsamt hat, als eine Funktionsstelle und dann über mehrere Jahre die Fachschaftsarbeit, ja, managt. Und damit muss man einfach sagen, da kommt natürlich eine andere Stringenz rein. Der hat auch eine andere Rolle, um bestimmte Verbindlichkeiten auch einzufordern. Und ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt ein Beförderungsamt sein muss oder ob es, ja, unbedingt eine Entlastung sein muss, die da jetzt in Form von Unterrichtsentlastung gewährt wird. Aber das zu formalisieren, ich glaube, das ist ein Qualitätskriterium für gute Fachschaftsarbeit.
Ich kenne es tatsächlich so, dass an manchen Schulen gesagt wird, wenn du irgendwann mal befördert werden möchtest, musst du auf jeden Fall schon mal im Fachvorsitz gewesen sein. So rum.
Ja, stimmt, doch das, ja, das kenne ich auch. Ja.
Ja, genau. Gut, Sitzungsmanagement, viel ganz oft. Ich möchte jetzt auch noch mal erwähnen, auch eine Fachschaftskonferenz, habe ich es jetzt richtig gesagt? Fachkonferenz, genau. Auch da muss es ein Protokoll geben, muss immer vorliegen allen. Und tatsächlich muss es auch eine Tagesordnung geben. Das ist auch geregelt. Und zwar werden da auch die Anträge der Mitglieder, müssen da natürlich berücksichtigt werden. Und diese Tagesordnung kann man auch nicht ohne weiteres ändern. Das fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, das ist auch den wenigsten bewusst. Also wir hatten ja letztes Mal schon, man ist schon froh, wenn man eine Agenda bekommt im Vorfeld. Aber dass das eigentlich sein muss und dass man auch nicht einfach noch so, ach, ich habe hier noch eine Änderung 5 Minuten vorher, dass das eigentlich auch nicht geht, fand ich ganz interessant zu lesen.
Ja, in NRW muss man das tatsächlich sagen, da stehen die Fachkonferenzen ja tatsächlich im Schulgesetz. Und damit sind sie ein genauso formalisiert geregeltes Gremium wie eine Lehrerkonferenz oder eine Schulkonferenz, ne? Wie du auch sagst, mit Fristen, Einladungsfristen und so weiter und so fort. Und in NRW steht ja sogar drin, dass der familiären und beruflichen Belastung von Eltern Sorge getragen werden soll für die Zeiten der Einladung und des Stattfindens. Also im Klartext, die sollen spät nachmittags oder abends stattfinden, damit Elternvertreter teilnehmen können.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend, wenn man es so mit anderen Bundesländern vergleicht. Also was ich so jetzt im Vorfeld an Recherche rausgefunden habe. Es gibt irgendwelche Formen von kollegialen Arbeitsgruppen, die den Auftrag haben, die Arbeit der Fächer zu flankieren und Entscheidungen zu treffen. Die gibt es überall. So gesetzlich abgesichert wie in NRW sind sie nicht in allen Bundesländern. Und das fand ich dann ganz spannend, zum Beispiel, dass es in Bayern, wo ich ja immer denke, das ist ja hier immer die Speerspitze der formalen Regelung, da sind die gar nicht im Schulgesetz geregelt. Die sind da über die Dienstordnung für die Lehrerinnen und Lehrer geregelt. Also auch wenn man jetzt von der Partizipation hergeht, würde ich jetzt erstmal böse behaupten, Partizipation von Eltern und Schülern ist da deutlich niedriger angelegt. Und es ist auch von der Formalisierung doch nochmal deutlich weniger als NRW. Das fand ich ganz interessant, dass das da über die ADO, also über die allgemeine Dienstordnung geregelt wird. Mhm. Wusste ich vorher auch nicht so.
Mhm.
Was sich vielleicht auch nochmal lohnt zu erwähnen, ist, dass kleine Schulen, also insbesondere jetzt Grund- und Förderschulen, denen ist es freigestellt, ob sie Fachschaften einrichten. Dort übernimmt dann, wenn es keine Fachschaften gibt, die Lehrerkonferenz diese Rolle. Macht auch Sinn, wenn wir über eine Grundschule mit 8 Kollegen oder 8 Kolleginnen reden, dann entscheiden die das gemeinsam, weil sowieso jedes Fach unterrichtet.
Naja, genau. Ja. Wir hatten am Anfang gesagt, das sind die schlafenden Riesen, das ist natürlich nicht von uns. Also da steckt ja drin, riesengroß, ne, habe ich auch gesagt, großes Mitwirkungsgremium, Multiplikatoren in Schule, aber sie schlafen. Wie kriegen wir denn diese Kultur verändert, dass das wache Riesen sind und aktive Riesen? Denn das müsste ja eigentlich im Sinne jeder Schule sein, auch jedes Kollegen. Also es ist ja, und jeder Kollegin, also es klang jetzt am Ende sehr viel, boah, das musst du machen und hier und darauf muss geachtet werden. Aber da ist natürlich auch ein ganz großer Benefit, wenn Fachschaften richtig arbeiten können. Wie kriegt man da eine neue Kultur, dass sie aus diesem Schlaf herausgeholt werden? Wie kriegt man das installiert?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht gar nicht versuchen, den Riesen zu wecken, weil er sich halt echt nicht nur schwer aufwecken lässt, und tatsächlich vielleicht ergucken, ob man den Riesen halt vielleicht durch ein paar ja, weiß nicht, durch ein paar Zwerge ersetzt oder andere Fabelwesen. Also ich denke zum Beispiel, so gerade große Fachschaften, die sind ja wirklich riesig, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn da 15, 20, wenn ich jetzt an die Fachschaft GL meiner Schule denke, sind wir, glaube ich, fast über 20 Kolleginnen und Kollegen. Und es ist nun mal einfach unglaublich schwer, mit so vielen Kolleginnen und Kollegen Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es, glaube ich, wirklich funktionaler, ne, hast du vorhin ja auch schon mal angerissen, kleinere Teams zu bauen, die dann relativ stabil vielleicht auch nur bestimmte Teile bespielen, also Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe. Und vielleicht ist dann der Weg zur Entwicklung, den Riesen ruhig mal schlafen zu lassen und zu akzeptieren, dass er relativ träge ist. Aber der Riese, der hat kleine Helferlein und die machen einen Großteil des Jobs, der am Ende eigentlich immer dem Riesen zugeschrieben wird.
Ich glaube tatsächlich, die Fachschaften und dann natürlich in Person der Vorsitzenden, aber die einfach mal mehr fragen, mehr einbinden. Und zwar nicht immer mit Arbeitsaufträgen, ihr müsst und liefert ab, sondern tatsächlich viel mehr in diese Fachschaften reinhorchen. Was sind eigentlich eure Ideen, vielleicht auch eure Visionen, in welche Richtung möchtet ihr euch aufmachen, dass man das auch mal so ein bisschen unterstützt. Also du hast ja auch gesagt, außerunterrichtliche Aktivitäten werden besprochen, aber auch beispielsweise Projektunterricht. Warum nicht mal da die Ideen so abgreifen. Und weil ich glaube, letztendlich in Fachschaften wird schon auch viel, viel diskutiert und da werden auch viele Wünsche gehoben, aber die bleiben dann in dieser Fachschaft. Also ich glaube, man muss viel öfter die Fachschaftskonferenzvorsitzenden ans Tageslicht holen, wenn wir jetzt so beim Schlafen sind. Durch regelmäßige Treffen, durch, weiß nicht, vielleicht auch einfach mal berichten lassen, was zum Beispiel meines Erachtens auch echt oft hakt, ist, sind diese Fortbildungen, dass davon niemand erfährt. Also da machen Menschen Fortbildungen, das kostet ja auch die Schule, da ne, ist jemand einen ganzen Tag weg, vielleicht auch nochmal für zwei Module und dann passiert damit nichts in der Schule. Das finde ich total schade. Und ich glaube.
Ja, Vernetzung stärken, ne?
Ja, Vernetzung, genau. Ja. Und ich finde, es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also wenn ich öfter mal frage, sag mal, was macht ihr da gerade eigentlich und seid ihr zufrieden oder wollt ihr mal in eine andere Richtung denken, erzähl doch mal. Ich glaube, dieses Wertschätzende, wir sehen euch und wir sind interessiert, dass das auch was ganz, ganz Wichtiges ist.
Ich denke gerade so ein bisschen ketzerisch, ob die Zukunft vielleicht gar nicht bei den Fächern und Fachkonferenzen liegt. Ne, wenn wir uns die ganze Diskussion über die Schule der Zukunft angucken und die Frage, was stellen wir eigentlich in den Mittelpunkt des Lernens? Stellen wir die Fachlichkeit in den Mittelpunkt oder stellen wir eher sowas wie Problem-Based Learning, Lernfelddidaktik in den Mittelpunkt? Das wäre halt die spannende Frage nochmal, wie man ja Fachlichkeit und Gremien, die sich um Fachlichkeit kümmern, so würde ich es vielleicht jetzt mal nennen, wie man die in eine intelligente Struktur gießt, die in der Schule der Zukunft eine gesunde fachliche Grundbildung sicherstellt, ohne dass die Fächer den Schulalltag noch grundstrukturieren. Das ist ein Gedanke, der mir gerade kommt. Ne, weil ich immer, also das ist zumindest was, er führt jetzt sehr weit, aber vielleicht gönnen wir uns im Gedanken 2-3 Minütchen. Weil wenn ich mir überlege, wie Schule von uns funktioniert, ist ja, an den Fächern hängen ja ganz, ganz, ganz viele Strukturbedingungen. Daran hängt unsere Stundenplanung. Daran hängt unsere Taktung in 45 Minuten oder 60 oder 90 Minuten Stunden. Daran hängen unsere Aufgaben, wo wir eingesetzt werden. Und eigentlich geht ja ein ganz großer Teil des Diskurses, was die Aufgabe der Schule von heute ist, um die Lernenden auf die Welt von morgen vorzubereiten, denn zu sagen, die Fächer sind gar nicht mehr so der Dreh- und Angelpunkt. Und Fachlichkeit ist trotzdem zeitgleich unglaublich wichtig. Und da merke ich, wenn ich so erzähle, boah, da fällt mir jetzt auch gar keine gute Struktur so ein, wie man die baut, Fachlichkeit sicherzustellen in einer Schule, wo zum Beispiel die 4 Ks im Mittelpunkt stehen. Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität. Wo bleiben da die Fächer in ihrer strukturellen Anbindung?
Ja, so wie es jetzt ist, werden die Schüler auch gar nicht zu vernetztem Denken angeleitet. Ne? Es ist, nee, es klingelt und jetzt haben wir Mathe. Dann klingelt es ja. Und dann haben wir Deutsch. Und
dann haben wir Kunst und sind kreativ.
Naja, genau. Aber es wird ja nichts verbunden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, warum nicht ein Thema oder ein Projekt oder was auch immer in den Vordergrund stellen und dann gucken, was kann ich aus den einzelnen Fächern dazu beitragen. Aber eben nicht, jetzt ist das Fach und jetzt hast du nur in diesem Fach zu denken.
Ja, wäre vielleicht eine spannende Frage. Also wenn ich so laut denke, vielleicht mal eine von den großen Reformpädagogen, die großen bekannten reformpädagogischen Schulen in Deutschland mal zu fragen, ey, habt ihr Fachschaften? Oder wie heißen die bei euch? Laborschule Bielefeld, eine Alemannenschule in, wo ist sie? Wuth-Schöningen, glaube ich, da im Süden. Und tatsächlich mal zu fragen, okay, heißen die Dinger bei euch so? Mhm. Oder habt ihr die anders genannt? Wie arbeiten die? Das fände ich tatsächlich mal spannend.
Mhm. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an das Thema BNE wieder.
Ja, vielleicht. Vielleicht tatsächlich. Na, also, BNE als der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles gruppiert dann. Ja,
ja und Schulen haben sich ja auch auf den Weg gemacht, beispielsweise mit diesem Friday, ja, einfach mal mindestens an einem Tag diese ganzen Strukturen über Bord zu werfen. Und das Forschende, das Fragende der SchülerInnen da in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Ja, das ist, muss ich an meinen Schulter, heute ist ja Freitag, ne? Wir nehmen an einem Freitag aufdenken und bei uns, wir haben zwar keinen Freitag, aber bei uns ist der Profiltag, ne, wo bei uns die letzten 3 Stunden für alle Schüler aus der Sek 1 in ihren Profilen unterrichtet werden. Und wenn ich da durch die Schule laufe, denke ich immer, ey krass, so sollte Schule sein. Dann wird auf dem Schulhof wird Fahrrad-Upcycling gemacht, woanders wird ein Podcast aufgenommen. Andere kümmern sich um das Bienenprojekt, andere sind im Schulgarten unterwegs, andere sind auf dem Fußballplatz. Und dann denke ich mal, krass, heute wird richtig krass gelernt. Mhm. Und dann kommen wir Montag und dann sind wir wieder in Fächern. Mhm. Mhm. Und ich glaube eben, auch die gesamte Organisations- und Reflexionsstruktur der Schule muss sich mitändern, wenn wir darüber reden. Aber da sind wir jetzt bei der Folge halt wirklich eine ganze Ecke weiter.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gesehen haben.
Aber vielleicht haben wir jetzt Fachschaften Mut gemacht, mal über den Tellerrand hinauszudenken. Ein bisschen visionär zu arbeiten. Ja, und vielleicht
den Riesen einfach pennen lassen.
Vielleicht auch das, genau.
Und stattdessen gucken, ob neben dem Riesen andere Fabelwesen existieren.
Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Mit Betty,
David
und Helge. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.